Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit der Wahl der Sozialdemokratin Annemarie Renger zur ersten deutschen Parlamentspräsidentin hat der 7. Deutsche Bundestag heute seine Arbeit aufgenommen. Deren Leiter Werner Mark. Die Apollo 17 Astronauten Cernan und Schmidt haben heute auf ihrer zweiten Monderkundung nach Ansicht der amerikanischen Weltraumzentrale einen der bedeutendsten Funde seit der Landung von Apollo 11 gemacht. Bei ihrer Fahrt zum 8 Kilometer vom Landeplatz entfernten Südmassiv, das sich 2400 Meter hoch in der Taurus-Litro-Region erhebt, entdeckten die Astronauten eine orange gefarbene Fläche. Der wissenschaftlich ausgebildete Astronaut Schmidt beschrieb sie als oxidierten Staub. Das lässt darauf schließen, dass hier flüchtige Stoffe aus dem Mondinneren entwichen. Sollte sich das bestätigen, hätte die Wissenschaft einen ersten Beweis für vulkanische Tätigkeit auf dem Mond. Zugleich wäre die bisherige Theorie erschüttert, dass der Mond in den letzten 3 Milliarden Jahren ein erloschener Himmelskörper war.
Eine halbe Stunde nach Mitternacht hatten Cernan und Schmidt die Mondfähre zum zweiten Arbeitstag verlassen. Zunächst reparierten sie das Mondauto. Aus Plastikkarten und Klebeband fertigten sie einen provisorischen Kotflügel. Der Flügel war gestern abgerissen, sodass hochschleudernder Staub die Sicht auf die Instrumente nahm. 2 Stunden nach Beginn ihres Ausfluges waren Cernan und Schmidt am Fuß des Südmassivs, dessen hellschimmernde Hänge steil vor ihnen aufstiegen. Bei seiner Arbeit musste der Geologe Schmidt von der Bodenstelle gelegentlich zur Vorsicht ermahnt werden. Als die beiden Mondfahrer zum Krater Scholti kamen, entdeckten sie die orangefarbene Monderde, die schon jetzt als die wissenschaftliche Sensation des letzten Apollo-Fluges gilt. An anderer Stelle erwies sich auch der Kern einer Bohrprobe als rot. Auch bei dieser zweiten Expedition waren Cernan und Schmidt bester Stimmung. Nach 7,5 Stunden und 20 Kilometer Fahrt kehrten sie zur Fähre zurück.
Einen ausführlichen Bericht vom zweiten Mondausflug der Apollo 17 Astronauten bringt das deutsche Fernsehen im Anschluss an diese Tagesschau.
Guten Abend, lieber Zuschauer. Was Cernan und Schmidt in den vergangenen 24 Stunden in Meer der Heiterkeit erlebten, das wird man vielleicht eines Tages als den ertragreichsten Mondtag des ganzen Apollo-Programms bezeichnen. Gewissermaßen der Paukenschlag im Finale. Auch sonst gab es mancherlei Abwechslung. Unser Schnellzeichner Pit Flick sieht das so. Richard Wagner hilft der NASA. Die Astronauten wurden heute Morgen mit der Ouvertüre Ritt der Walküren geweckt. Wie sahen die Mondvulkane wirklich aus? Houston ernennt Harrison Schmidt zur Prima Ballerina des Mondes. Und beschädigte Autos kann man auch mit Klebeband und mit Landkarten reparieren.
Ja, wie diese Karikatur schon andeutete, begann der Arbeitstag der Astronauten heute in den frühen Morgenstunden mit Reparaturen. Einem Hammerschlag von Cernan war nämlich gestern der 8. Teil des rechten hinteren Kotflügels, also etwa dieses Stück, zum Opfer gefallen. Dadurch wurde nun die Funktionsfähigkeit dieses Gefährts keineswegs beeinträchtigt, aber es wurde ein wenig unangenehm für die Astronauten, weil bei der Fahrt dieses Rad den Mondstaub hochschleuderte und über die beiden Astronauten schüttete, was die nicht gerade als angenehm empfanden. Und so schritten sie zur Reparatur mit bordeigenen Mitteln, wie es so schön heißt, und lieferten damit abermals eine Bestätigung des nun schon über 200 Jahre alten Wortes eines Preußenkönigs, dass ungewöhnliche Umstände nämlich auch außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich machen.
Tja, und so sah das aus. Ein Klebeband, eine Karte, vermutlich sogar die Routenkarte der ersten Exkursion, die sie beiden ja gestern unternahmen. Und damit wird hier ein Kotflügel repariert.
Diese Karte ist natürlich nicht auf gewöhnlichem Papier, sondern auf besonders präpariertem und resistentem gedruckt. Und offensichtlich war sie wirksam, denn man hat während der ganzen Fahrt keine Klagen mehr gehört. Und hier wird die Ausrüstung zusammengepackt, die Checkliste noch einmal durchgegangen. Er sagt es gerade, das steht auf meiner Liste.
Als störend erwies sich am Beginn dieser Exkursion, als störend vor allem für die Wissenschaftler, die in Houston zuschauen, aber auch für die Fernsehzuschauer, dass die Kameraoptik verschmutzt war. Nach der ersten Exkursion gestern sehen Sie bitte in der Mitte des Bildes diesen schwarzen Fleck, und der musste zunächst einmal entfernt werden. Auf dem Mond macht man das ganz einfach mit einem Staubfeger, mit einem solchen Pinsel.
Der Kommandant als Saubermann persönlich in Tätigkeit hier. Noch weitere Dienste, für die ich mich anbieten kann. Houston drängte eben etwas.
Tja, das ist die Erde, sagt er. Zunächst etwas verschwommen, mit glitzerndem Rand, so wie wir es schon einmal gesehen haben. Aber dann plötzlich wurde das Bild scharf. Der Pazifik und Ostasien im Licht. Kontinent und Wolkenflächen sogar sichtbar. Die beiden an einem steilen Abhang, in einem Krater.
Hier werden die Steine beschrieben. Feinkörniger Stein, weißen Einsprengsel. Das ist die Probennummer 503. Und mit den Splittern, die Chernin abhackte, wurde auch einiger Staub mit eingepackt. Hier wird der Stein gerollt. Der alte Steinrolltrick. Dies ist nicht nur Spielerei, sondern die beiden wollten eine Bodenprobe von dem Gebiet nehmen, aus dem der Stein vorher lag. Auch während des Rückweges beschreiben sie immer noch weiter die Gesteine, die sie gesehen haben. Weiß, leicht rosa. Die Farben sind aber nicht so deutlich, sagt er nach Houston runter.
Wie Puderzucker ist an dieser Stelle die Oberfläche. Immer wieder rinnt der Sand durch diese Harke, kaum dass größere Brocken drin bleiben.
Das Einschlagen eines Rohres zur Entnahme von Bodenproben.
Wichtig gerade in diesem Gelände, in dem weiten Talkessel.
Gleich wieder rausgezogen.
Immer ein wenig anstrengend. wenn diese Bodenproben herausgenommen werden. Aber sie geben natürlich Hinweise über die darunterliegenden Schichten. Und das ist gerade hier, wie wir gleich noch sehen werden, sehr wichtig.
Das dunkelgrau, sagt er.
Und hier sehen Sie, wie Astronauten und Wissenschaftler zusammenarbeiten können, denn CERN hält nun diese Stange mit der Bodenprobe direkt dicht vor die Kamera, sodass man das eben schon analysieren kann.
Ja, und nun ein Blick in das Gebiet, eine Übersicht über die Gegend, in der sich das Geschehen von heute abspielte. Die allgemeine Marschrichtung war südwestlich und führte hier bis zum Abhang des südlichen Massivs an einigen Krater vorbei, mit eher naturwissenschaftlichen Namen Nansen oder poetisch wie Lara oder historisch wie Horatio. Die gesamt zurückgelegte Strecke betrug 19,3 Kilometer und die ganze Fahrt dauerte 7 Stunden und 37 Minuten. Warum nun diese Route gewählt wurde für die zweite Exkursion, das im Einzelnen wird nun Günther Siefert etwas näher erläutern.
Ja, eine solche vereinfachte geologische Karte verrät natürlich viel mehr über die Rätsel des Mondes. Hier haben wir zunächst diese Massive, die Berge, die wir immer wieder gesehen haben auf den Bildern, höher als 2000 Meter. Es sind Riesenbrocken, vermutlich herausgeworfen bei der Entstehung der Mondmeere. Dazwischen nun dieses Tal, gewissermaßen aus dem Mittelalter der Mondgeschichte. Hier ist die Oberfläche ganz feinsandig, eben wie Pulverzucker, vulkanischen Ursprungs dieses Gelände. Und hier eine Geröllhalde. Der Weg der Astronauten führte heute hier durch dieses Gebiet aus der jüngeren Zeit, immerhin auch schon 2 Milliarden Jahre alt des Mondes. An dieser Stelle gelang das, was man vielleicht als den Fund dieses Jahres bezeichnen kann. Wichtig ist es natürlich auch hier drunter zu schauen. Und das tun die Astronauten dann, wenn sie sich in der Nähe der Krater aufhalten. Dann wird nämlich das Material hier unter dieser dünnen Decke herausgeworfen und das wird nun hier eingesammelt.
Ja, und da sind wir wieder auf dem Mond. Schmidt gibt eine kleine Balletteinlage, einschließlich Bodengymnastik. Schmidt wechselt ein Filmmagazin aus. Das war eben der Aufbruch zur nächsten Station. Hier ein mit Gesteinsbrocken umsäumter Krater. Er beschreibt das Einbringen einer Sonde ziemlich schwierig.
Und irgendwo hier in der Nähe fand man heute ganz überraschend einen orangefarbenen Flecken. Und die Vermutung ist nun, dass dieser Flecken durch Oxidation entstand. Das lässt nun auf Hydrate schließen, durch chemische Verbindung von Wasser und anderen Substanzen entstanden. Gewissermaßen Fumarolen, ehemalige Fumarolen, wie man sie auch auf den Vulkanen unserer Erde kennt.
Zuerst wieder noch eine Verschlussklappe holen, damit auch nichts verloren geht von der Probe. Und hier ruft er, selbst das Rohr ist rot. Der Boden ist schwarz, aber zwischendrin orange und dann dunkelorange und oben grauorange. Unten am Boden aber es ist sehr schwarz. Sehr, sehr feinkörnig. Kleines Beispiel für das Verstauen von Bodenproben. Erst in eine Plastiktüte, die mit Nummern versehen ist. Die Nummern werden immer durchgegeben nach Houston. Und dann steckt Schmidt das Ganze in den Tornister von Chernin. Hier ist übrigens zu erkennen, dass Schmidt das Goldvisier seines Helmes nach oben geschlagen hat, um eben diesen orangefarbenen Flecken genauer anschauen zu können. Hier beschreibt er, wie die Felsbrocken aus dem Bodenbelag, aus dem Bodengeröll hervorschauen. Und es sieht aus, als könnte es herausgeschleudert sein.
Ja, im Blickpunkt dieser Übertragung stehen natürlich immer wieder die Astronauten, verständlich. Und man sieht natürlich oft auch den Kontrollraum in Houston. Man sieht weniger von den Wissenschaftlern und die hat Werner Büdler heute besucht. Vielleicht kann er uns etwas schildern. Wer ist da, Herr Büdler? Was sind das für Leute?
Diese Wissenschaftler werden für die einzelnen Flugmissionen herangeholt und ausgesucht, je nach ihren Arbeitsgebieten. Sie befinden sich in dem sogenannten Science Support Room, also dem wissenschaftlichen Unterstützungsraum, könnte man sagen. Und Sie können sich denken, dass es da natürlich gerade in der letzten Nacht manchmal heiß hergegangen ist. Denn es war ja auch für die Geologen, die Astronomen, die Physiker und so weiter recht aufregend, was die Astronauten zu berichten wussten. Entsprechend kamen eben auch Wünsche von den Wissenschaftlern, die durch einige Leute zunächst in das Kontrollzentrum hineingeleitet werden und dann an die Astronauten weitergegeben werden.
Denn im Kontrollzentrum gibt es ja immer nur einen, der mit den Astronauten direkte Verbindung hat. Aber der trägt die Wünsche dann eben weiter.
Der trägt diese Wünsche weiter, das ist der sogenannte Kapselkommunikator, in der Regel ein Astronaut.
Ja. Herr Büdler, was gibt's Neues für die nächste Exkursion? Die wird ja nun in der nächsten Nacht stattfinden. Änderungen, Verzögerungen?
Sie wird gegenüber dem ursprünglichen Plan um eine Stunde verspätet sein. Die Astronauten sind vor etwa 20 Minuten geweckt worden und das erste Gespräch zwischen dem Boden und ihnen betraf auch diese Exkursion. Der Kapselkommunikator sagte, schaut bitte zu, dass ihr die Zeitlinie einhaltet. Wir sind eine Stunde verspätet, das ist nicht weiter schlimm, dabei kann es auch bleiben. Aber wir wollen nicht noch weiter im Zeitplan zurückfallen.
Ja, und das wäre nach unserer Zeit heute Abend, also kurz vor Mitternacht, Beginn der dritten Exkursion.
Um 23.33 Uhr.
Ja, vielen Dank nach Houston. Das war heute unser Bericht von der zweiten Exkursion im Meer der Heiterkeit. Morgen melden wir uns noch einmal und zum letzten Mal aus diesem Studio mit einem Bericht über die dritte Exkursion. Auf Wiedersehen also morgen wieder nach der Tagesschau.
Roger. Roger, we'll stand by for your commentary.